Die zweite Woche in Folge ist der Sneakpot in New York. Diesmal sind wir in der Bronx und bekämpfen dort die Vampire. Mit mir hier unser Daywalker, das ist Christoph Perner.
Guten Abend. Darf ich eintrinken?
Sehr gerne.
Muss ich glaube ich nicht fragen, wenn ich Daywalker bin. Den Tante-Emma-Laden um die Ecke führt unser Freund Stefan Wiesbert.
Howdy, komm rein! Und schon musst du die Sendung alleine machen. Oder so ähnlich.
What?
Stimmt. ja, es geht heute nicht um Blade, wie ich vielleicht den einen oder anderen gehofft, gespoilert zu haben habe.
Na, indirekt aber, schon.
Ja, schon irgendwie, aber nicht so richtig, so ein bisschen halt. Der Christoph hat letzte Woche ja vorgeschlagen, dass wir Vampire vs. The Bronx anschauen. Deswegen, worum ging's?
Ja, in Vampires vs. The Bronx, das ist eine neue Netflix-Produktion, geht es um ja die Bronx, ein paar Kids in den Bronx und um die herausfinden, dass sich Vampire bei ihnen im Viertel einnisten, in Form von einer Investorengruppe, Murnau Properties, und die halt die Gegend durch gentrifizieren, also es ist schon so ein bisschen eine Parabel auf Gentrifizierung, und das sind halt Vampire und deren Familias, und die Jungs und Mädchen versuchen dann eben diese Vampire zu bekämpfen, und zwar mit so ganz oldschooligen Methoden, also so Knoblauch, Weihwasser, Pflock,
was man so
Kreuz,
lernt,
was man so gelernt hat, genau.
Oder in der Schule früher, ja.
Und das Ganze ist kein Horrorfilm, sondern eher so ein jugendlichen Abenteuerfilm, so Goonies-mäßig oder so.
Was für ein Ding?
Goonies, sagt dir das nichts?
Nee.
Das ist so ein Kult Kinderabenteuerfilm aus den 80ern, glaube ich.
Dann habe ich vielleicht doch gesehen und kann mich nicht mehr dran erinnern.
Kann gut sein, ja. Ja, Stefan, wie hat uns das gefallen? Sind wir die Zielgruppe?
Ah, nicht so ganz.
Nee. Sind wir nicht, nee.
Irgendwie, ja genau, es ist so auf groß gemacht und dann doch irgendwie zu kindlich.
Ja,
also ich finde, es baut so eine schon gelernte Bildsprache auf, so jetzt hier, Achtung, gleich wird's richtig böse. Und dann wird's gar nicht so schlimm.
Nee, es ist gar nicht schlimm. Es ist nie schlimm.
Also es ist, ja. Ich saß mehrfach da so, oh fuck, oh nee, warum sucht der denn? Und dann
ganz harmlos.
Ja, genau. Das ist echt immer so. Also den Aufbau der Spannung, das ist schon gut. Und wenn man daran Spaß hat, was ich insbesondere nicht habe, weißt du, dann so, okay, oh jetzt, oh, gleich wird's krass. Oh, es wird nicht mal krass. Ja, warum regst du dich dann eigentlich so? Oh, nee, das fand ich dann schon so ein bisschen, ja, ärgerlich, ohne dass ich mich da wirklich, also so, ich habe ihn in 2 Tagen, wie das so mein Art im Moment ist, weggeschaut und ja, tut nicht weh, aber ist halt auch eher so, meh.
Ja, es bleibt nicht viel übrig, gell? Das ist.
Ja. Wir haben, was wir nachher noch besprechen, noch was anderes, etwas für mein Empfinden Gruseliges geschaut. Das hängt viel mehr nach.
Ja, und ich habe noch was anderes geschaut, was noch gruselig. Also ja, es gibt noch Gruseliges. Ihr merkt, wir haben heute ein bisschen den Gruseldings, weil ja Halloween vor der Tür steht. Das haben wir also relativ bewusst gemacht. Also mir war auch letzte Woche bewusst, dass es sicher momentan noch Filme gibt, die größer und relevanter sind. Aber ich wollte einfach so ein bisschen Halloween hier reinbringen.
Siehst du mal, ich hätte das nicht gemerkt. So, was ist das denn für ein Quatsch? Ja, und dann habe ich noch irgendwie in einem anderen Podcast hänge ich zu weit hinterher, aber so auf YouTube oder so gab es jetzt so ein, zwei, die irgendwie Halloween-Themen plötzlich machen. So, was ist denn, wieso,
was ist das denn?
Und dann, ach ja, stimmt. Da habe ich das mal erzählt, als ich da haben wir, glaube ich, auch schon gepodcastet, als ich mal in New York war und da am als ich New York Marathon gelaufen bin, da ist irgendwie am 1. November Wochenende, am 1. November Wochenende, so wird es noch.
Kann mich erinnern, ja.
Da sind wir auch am 31. Oktober in New York angekommen, gejetlaggt, laufen so durch die Stadt und dann gehst du irgendwie, ich weiß noch, dass wir in Macy's waren und dann läuft dann plötzlich einer von den Verkäufern so ein bisschen verkleidet rum. Dann denke ich mir so, was ist denn das? Was stimmt denn mit dem nicht? Und dann, je später der Abend wurde, umso mehr verkleidete Leute sind einem plötzlich entgegengekommen und wir wussten halt echt nicht, was da los war. Wahrscheinlich irgendwie 18, 20 Stunden wach, schon ein bisschen durch den Wind. Aber dann haben wir abends irgendwie die Parade geschaut und dann so, ach, es ist Halloween, da ist das wie Fasching, ja, stimmt. Und ja.
Ja, dieses Jahr wahrscheinlich nicht.
Wer weiß.
Ja.
Obwohl New York, die verhalten sich wahrscheinlich vernünftig, aber der Rest. Ach ja.
Ja, New York hat ganz gute Zahlen mittlerweile. Aber egal, lass uns nicht wieder dieses Thema anfangen.
Genau.
Zu dem Film nochmal. Also,
genau.
Grundsätzlich, also, ja, wir sind nicht die Zielgruppe. Ich finde aber, er hat schon auch seine positiven Seiten. Also, wenn man jetzt sich mal drauf einlässt, dass es ein Jugendfilm, ein Kinderfilm, ja. Wenn man zum Beispiel sich überlegt, so, das könnte so ein Film sein, mit dem man seine Kinder, wenn die jetzt im richtigen Alter wären, damit mit dem Vampir Genre in Berührung bringen möchte, ja, weil das, da wären so die üblichen Versatzstücke, so wie wir gesagt haben, Knoblauch, Weihwasser, Pflock, Kreuz, hereinbitten, die werden schon, oder Familias auch sogar, werden alle.
Was für ein Ding?
Familias, das sind solche, die Menschen, die
Ach so.
Für die Vampire arbeiten, ja. Und die am Tag beschützen.
Mhm. Und
das wird
kein
alles,
Bild auf der Kamera und so ein Kram, genau.
Genau, kein Bild auf der Kamera.
Wobei, da muss ich sagen, ich habe da das Gefühl, dass ich das verstanden habe, weil ich das vorher wusste. Also, weil das für mich das ist, was ich über Vampire weiß.
Ja, stimmt.
Und es wird so quasi nochmal wiederholt. So, ach übrigens, das ist so und so. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich das unseren Kindern vorsetze und die das vielleicht noch nicht, obwohl müssten sie ja auch wissen.
Ja, aber das könnte man ja mit ihnen zusammenschauen, gell? Also ich habe zum Beispiel gestern lustigerweise gerade einen Ralf Rute Comic mit einem Vampir in meinem Handy gesehen und der Lutz hat es auch gesehen und er wollte, dass ich ihm das vorlese, den Witz, und er hat halt überhaupt nicht verstanden, ja, weil er nicht weiß, was ein Vampir ist, ja, und dann musste ich ihm erklären erstmal, was ein Vampir ist und was für, da ging es um UV-Licht Problematik bei Vampiren. Und da musste ich ihm das erstmal erklären. Und da dachte ich mir so, ja, genau. Natürlich ist er viel zu jung für diesen Film, klar. Aber jetzt mal 5 Jahre weitergedacht. Wäre das sowas, womit man ihm diese Vampir-Sache erklären könnte, ja? Weil da wird ja alles gezeigt im Endeffekt. Und zwar auf eine Weise, ja, die schon irgendwie teenie-freundlich ist. Und ich finde, also für Erwachsene macht das schon, also. Der ist schon auch lustig für Erwachsene. Also ich finde zum Beispiel diese Sache mit den Murnau-Properties, erstmal dieses Symbol oder dieses Logo, wo sie irgendwie diese alte Darstellung von Vlad, also von diesem, der, na, also dieser Vlad war doch, dieser Graf Vlad oder so, war doch praktisch das Vorbild für Dracula, für diese Dracula-Sage.
Okay, ja.
Und von dem gibt es doch diesen alten Holzschnitt oder sowas und genau dieser Holzschnitt, der auch bekannt ist, also wenn du ihn siehst, erkennst du das, ja. Der ist halt das Logo von diesen Murnau-Properties. Murnau, weil das der Regisseur ist von diesem alten Mephisto-Film von, nee, nicht Mephisto, hieß der so? Da, hier, von Anfang des 20. Jahrhunderts.
Mhm.
Heißt der Mephisto, der Film? Ich weiß nicht, der Vampir-Film.
Ja, ja.
Ja, genau.
Dieser bucklige Vampir.
Nee, der heißt nicht Mephisto, der ist ähnlich. Ach, ich weiß es nicht. Ich stehe auf dem Schlauch. Ah, egal. Also das waren so Kleinigkeiten. Oder überhaupt diese Sache mit den, dass es so Investoren sind, eben so Blutsauger eben, gell? Dass die eben jetzt den Bronx die Seele aussaugen und das durchgentrifizieren. Das ist ja schon auch, ja, ist eine schöne schöne Parabel eigentlich, die ein Kind natürlich nicht verstehen wird, sondern das ist schon eher was, was ein Erwachsener verstehen wird. Also ja, für mich ein Familienfilm, Familienvampirfilm. Und dann auch gar nicht so ein schlechter, eine enge, straffe Story, nicht zu viel Handlung, aber auch nicht völlig flach, sondern es hat eine kleine Vampirjagd-Story. Klein, aber fein. Also ich fand es nicht so verkehrt. Also ist jetzt nicht mein Film, aber
ja, da würde ich mitgehen. Also ob ich das schon mit 10 schauen wollen würde oder zeigen würde, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall was, was man irgendwann mal mit Kindern vielleicht gucken kann, aber wahrscheinlich gibt es in, weiß ich nicht, 5, 8 oder 10 Jahren weitere von dieser Sorte. Und also ich glaube, wenn man sich zu Halloween mit jüngeren Kindern, wie auch immer, ein bisschen gruseln will, ist das gar nicht so unpassend. Der Film, den du übrigens vorhin gesucht hast, war Nosferatu.
Ah, natürlich, ja, gut. Ich glaube, er ist ab 13 in Amerika, also PG-13.
Okay. Murnau, da muss ich immer an die Stadt denken, wo diese Künstler-Enklave war.
Blaue Reiter, ja.
Blaue Reiter und so, genau.
Münterhaus, Kandinsky.
Ja.
Ja. Da habe ich
Franz Marc.
Franz Marc auch, ja. Da habe ich in dem Münterhaus übrigens, also in dem Haus, in dem Münter und Kandinsky zusammen gelebt haben, das ist ein Museum und das haben wir mal besucht und hinter uns oder vor uns an der Kasse, ich weiß es nicht mehr genau, das ist nämlich auch schon ein bisschen her, stand der damalige Bundespräsident Weizsäcker.
Ach, das ist aber schon ein bisschen länger her.
Ja, ist schon ein bisschen her.
Der muss an die Kasse?
Ja. Der war ganz normal als Gast da. So wie wir.
Krass, ich hätte beim Bundespräsidenten hätte ich gedacht, da ist irgendwie Sicherheitsdienst so. Zur Seite gerutscht und ja.
Nee, also der serbische Ministerpräsident Djindjic, wenn dir das was sagt, also der damalige,
ja.
Der stand ja mal vor mir an der Kasse beim Hugendubel in Frankfurt. Und der hatte tatsächlich, der war umringt von Bodyguards, also wo man auch sofort erkannt hat, oh, das muss jemand Besonderes sein, da gucke ich mal genauer hin.
Personenschutz, ja.
Sonst hätte ich wahrscheinlich gar nicht erkannt. Und der wurde dann ja 1 oder 2 Wochen später erschossen. Also es war...
Echt?
War total krass. Ja.
Boah, stell dir mal vor, die passiert... das möchte man sich gar nicht vorstellen.
Nee, echt nicht. Ja, so begegnet man hin und wieder... den großen Staatenlenkern an irgendwelchen Kassen. Und der hat auch selber nicht bezahlt übrigens, der Djindjic, sondern da hat irgendein Bodyguard hat dann die Dings beglichen.
Ja, aber dann frage ich mich, warum sie den nicht einfach rausgeschleust haben und weiß ich nicht, irgendjemand schreibt das auf und schickt ihm eine Rechnung. Also es ist doch...
Ja.
Ah ja.
Daran ist er nicht gestorben.
Nee. So, also möchtest du Punkte geben oder möchtest du noch was zu dem Film sagen? Hab ja immer eigentlich, oder es war eine ganze Zeit lang so, dass wenn New York Thema war, dann war ich immer sofort Feuer und Flamme. Jetzt die Bronx kenne ich nicht so, aber also ich bin einmal, 2 Kilometer durchgelaufen bei besagtem Marathon, weil der geht ja durch alle 5 Stadtteile.
Was auch schon mehr als die meisten machen, gell? Weil die Bronx meidet halt eigentlich.
Genau, ja. Jetzt ist die Verbindung wieder schlecht, ich rufe dich direkt nochmal an. Genau, die Bronx meintet man, da möchte man ja echt nicht so hin. Das ist ja schon irgendwie, wenn du Richtung Harlem, also obere Hälfte von Manhattan, ist ja für die meisten schon nicht so angenehm.
Nee, das sollte man halt auch nicht. Ist halt auch echt gefährlich. Also.
Ja. Also es gibt sicherlich Teile, wo es gut und dann wieder nicht so gute gibt. Klar, ganz. Ja.
Also, Punkte. Ich, ist ein bisschen schwierig. Weil grundsätzlich halte ich es für nicht so einen schlechten Film. Aber ich bin halt nicht die Zielgruppe. Deswegen gebe ich ihm 7 Punkte, obwohl es jetzt eher allgemein gemeint ist und nicht auf mich bezogen, wie toll ich ihn fand. Weil für
also
mich
du fandst ihn nicht 7 Punkte, sondern eher weniger, aber du findest, dass der Film an sich 7 Punkte
genau,
wert
der Film,
ist.
Genau, der Film an sich ist 7 Punkte wert, aber ich würde ihm jetzt eher so 6 geben oder 6,5 oder so.
Okay. Das ist
schon da auch in der Nähe. Der hat mir schon Spaß gemacht.
Ja, so viel Freude hatte ich daran nicht. Ich gebe ihm 5,5. 5. Ach so. Ja.
Okay.
Das führt uns jetzt direkt, wo wir gerade beim Trinken von, egal.
Das führt uns überhaupt nicht.
Naja, Blut wird schon da getrunken auch mal.
Also hier, da uns eine Überleitung fehlt, führt uns das direkt zu,
zur Droge der Wahl. Droge der Wahl.
Ja, ich habe nichts thematisch Passendes. Obwohl doch ein bisschen schon.
Jetzt quasi wieder was konstruiert, wo wir schon keine Überleitung haben, wenn jetzt da wenigstens.
Völlig. Ich trinke nämlich etwas, was aus Mittelamerika kommt.
Ja.
Jetzt müsste ich genau wissen, woher. Ich glaube, Guatemala ist das. Ja, Guatemala. Ich trinke Ron Zacapa.
Zacapa,
15 Jahre. Der Grund ist aber eher, dass die Flasche eine gewisse Chance besteht, dass ich sie leer kriege.
Sind noch 200 Milliliter drin, oder was?
So eine Art, was dazu führen wird, dass ich hart betrunken sein werde nachher. Was ein Problem ist, weil ich noch einen Haufen Filme heute besprechen will. Und unter anderem auch eine Serie, die zum Teil auch in Mittelamerika spielt. Die werden wir nachher noch besprechen.
Soweit bin ich noch gar nicht.
Ja, doch, glaube ich schon.
Ja, dann weiß ich es noch nicht.
Genau, du weißt es noch nicht. Du dachtest, es ist irgendein Strand, aber es war ein Strand auf den Antillen, meine ich. Aber das besprechen wir jetzt noch gar nicht, sondern ich trinke jetzt einfach ein bisschen Ron Zacapa. Und was trinkst du denn?
Ich habe das Gefühl, eine Erkältung auszubrüten. Könnte sein, dass die aus der Kita mitgekommen ist. Und deswegen trinke ich alkoholfreies Bier. Also nicht so aufregend.
Okay. Das halte ich gleich mal fest, sonst vergesse ich das nämlich wieder.
Macht nichts, kannst mich ja fragen. Oder lässt es frei, ich trage es dann ein, wenn ich die Sendung fertig
habe. Das ist mir so peinlich, dass ich immer am nächsten Tag euch frage, was ihr getrunken habt, weil ich einfach einen Filmriss habe.
So weiß doch keiner von unseren Hörern.
Und deswegen schreibe ich das jetzt immer auf, da merkt keiner, dass ich einen Filmriss
habe. ich schneide die Sendung. Da merkt man es vielleicht dann, da merke ich eigentlich nur meine eigenen Filmrisse. So, bevor es jetzt zum wahren Filmriss kommt, kommt noch ein anderer Film. Und zwar hast du Kadaver geschaut. Ich hoffe, es ist ein Film.
Ja, es ist ein Film.
Was ist das? Sie klingt Halloween-Thema passend.
Furchtbar, ja. Sehr Halloween passend. Kadaver ist ein norwegischer Horrorfilm. Ganz neu. Gerade diese Woche bei Netflix rausgekommen. Und die Story ist so grob folgende, oder das Setting, ich möchte zur Story gar nicht mal so viel, obwohl ich finde, dass es sehr vorhersehbar ist. Es spielt in einer dystopischen, postatomaren Zukunft in Norwegen und es ist alles in Ruinen und die Menschen sind am Verhungern und vor sich hin vegetieren und krepieren. Und wir begleiten eine junge Familie, Vater, Mutter, Kind, also Vater, Mutter, Tochter, kleine Tochter, die eben auch Hunger haben und so. Und
das ist der Moment, wo ich dann ausmache.
Der Straße so ein Ankündiger für einen Zirkus klingt der, gell? So, der eine Vorstellung anpreist, allerdings nicht von einem Zirkus, sondern von einem Theater, was in einem Hotel stattfinden soll. Und da kauft sie Karten dann dafür, denn das Hotel oder das Theater wirbt damit, dass es nicht nur eine Vorstellung gibt, sondern auch eine freie Mahlzeit. Das ist halt Gold wert, weil halt es nichts mehr zu fressen gibt, weil ja alles verstrahlt und so. Gell? Und dann gehen sie also in dieses Hotel und wird erstmal ein Festmahl ihnen kredenzt und was sie verschlingen. Und dann geht also das Theaterstück los und das Theaterstück funktioniert so, dass es gibt also Schauspieler, die sich in dem Hotel frei bewegen und das Stück irgendwo aufführen und die es gibt keine Bühne, sondern das ganze Hotel ist die Bühne und die Gäste, oder wie nennt man die im Theater?
Zuschauer?
Das Publikum, die Zuschauer, genau. Die haben Masken auf, woran man sie eben erkennen kann, dass sie das Publikum sind. Und die können sich eben frei bewegen und folgen eben so dem einen oder dem anderen und gucken eben, was so passiert. Ne? Und das ganze Setting muss man sich so vorstellen, dass das halt ein Gruselhotel der übelsten Sorte ist. Ja, und viel
sind
mehr
die mit einem kleinen Kind unterwegs.
Ja, genau. Das Kind am Eingang so, ja, nee, Kinder dürfen hier, die Vorstellung ist nichts für Kinder. Und dann, die wollen aber halt rein, weil es halt auch was zu essen gibt und so. Ne? Und dann kommt irgendwie der Theaterintendant, der übrigens gespielt wird von einem, der sowohl in Norseman als auch in Vikings mitgespielt hat, also ein Wikinger, wie er im Buch steht. Und der sagt dann so, ja, in den heutigen Zeiten sehen die Kinder doch viel Schlimmeres als in unserer Vorstellung. Ja, und dann darf das Kind halt rein. Ist dann drin auch noch ein anderes Kind und so. Ja. Wie hat mir das gefallen?
Ich muss noch mal ganz kurz dieses ja. Konzept. Also wenn ich mir vorstelle, das ist ja quasi wie, wenn man sein eigener Regisseur bei einem Film auch wäre und man könnte auf jede beliebige Kamera umschalten in der ganzen Szene oder sowas.
Ja.
Dass man da am Schluss eine gute und schlüssige Geschichte erzählt kriegt, ist ja in meinen Augen beliebig unwahrscheinlich. Also wenn ich da durch dieses Hotel laufe und ich laufe dann irgend so einem Nebencharakter hinterher, weil der am Anfang irgendeinen aufregenden Satz sagt, dann sehe ich den die ganze Zeit Nebensächlichkeiten machen. Aber wenn alle wissen, was der Hauptcharakter wäre, dann stehen da halt immer 80 oder 100 Leute um den rum.
Ja.
Und also ich bin noch nicht ganz final überzeugt von dem Konzept.
Vielleicht gibt es ja gar keinen Hauptcharakter. Vielleicht ist es auch gar kein Stück, sondern es ist wie nennt man das, wenn die Schauspieler spontan irgendwas machen? So
Impro-Theater.
Impro-Theater. Und vielleicht ist es ja auch nur ein Vorwand, dass es ein Theater ist. Vielleicht verbirgt sich auch etwas ganz anderes hinter der ganzen Geschichte. Alles möglich.
Das kannst du jetzt nicht bejahen oder beneinen, aber für mich hört sich das so. Bitte?
Ist schon verdächtig, gell?
Ja, für mich.
Das ganze Setting ist irgendwie nicht überzeugend und irgendwie verdächtig.
Ja, für mich hört sich so an, als ob die jetzt Zehnkleide Jägermeistermäßig einer nach dem anderen irgendwo in so Räume gelockt und dann abgemacht werden. Und dann kannst du die nämlich zum nächsten Essen verarbeiten und dann hast du wieder neue Leute. Also, ist jetzt mal so ganz frei ins Blaue geschossen.
Genau, ganz frei
ins Blaue geschossen. Keine Ahnung.
Also ich sag jetzt mal nichts, ob das stimmt oder nicht, aber was ich sagen kann ist, der Film ist doch recht vorhersehbar. Also, ja, am Ende ist es halt, oder am Anfang ist es halt so, man weiß sehr schnell, um was es hier geht. Das ist auch durch die Bildsprache, und das ist jetzt kein großer Spoiler, weil eben es durch die Bildsprache klar wird, und auch durch den Titel, ja, der Titel, ich weiß nicht, warum dieser Titel so gewählt wurde, also finde ich eigentlich völlig albern, weiß man, ja, es geht irgendwie um, ich meine, was werden die wohl gegessen haben, ja, ist doch klar. Brauchen wir nicht drüber reden. Warum haben die dort Essen, wo es außen überhaupt kein Essen gibt? Ja?
Genau.
Ja, ist naheliegend. Und das macht aber dem Film keinen Abbruch. Er ist wirklich spannend. Er sieht super aus. Sowohl draußen in dieser Dystopie, wo ich mich zwischendurch auch gefragt habe, für was haben wir die eigentlich? Die haben jetzt nur dafür da, um glaubhaft zu machen, dass die da drin bleiben und dass sie unheimlich hungrig sind. Für sonst brauchen wir diese ganze postnukleare Dystopie eigentlich nicht. Aber ja, sei es drum. Und da drin ist einfach stimmungsvoll, sieht gut aus, ist gut gespielt. Ja, es ist vorhersehbar, aber trotzdem spannend. Also ich habe das gern geschaut. Es ist halt wirklich so. So, das ist so Erwachsenengrusel, aber schon ordentlich gruselig, aber erträglich. Also jetzt nicht, ich weiß nicht, fällt mir jetzt kein Beispiel ein von irgendeinem Horrorfilm. Bin ich mittlerweile vielleicht doch abgestumpft, obwohl ich keine Horrorfilme schaue.
Naja, ich weiß, du hast ja die letzten, weiß ich nicht, 4 Monate oder so, hast du doch schon relativ regelmäßig so. Das mit,
ja, hin und wieder
mit diesem Schacht darunter. Und
der Schacht, also der Schacht ist schon noch geiler. Also der Schacht ist schon, habe ich heute auch mit meinem Kollegen wieder drüber gesprochen, lustigerweise. Der Schacht ist schon, der bleibt halt. Also weil der einfach noch so eine gesellschaftliche Komponente hat, was das hier ja nur ganz ansatzweise hat, ja. Das ist schon eigentlich leichte leichte Halloween-Kost für Erwachsene hier, aber kann man wirklich sehr gut anschauen, macht schon Spaß. Also
okay. Hast du die noch?
Ich weiß nicht.
Auf Deutsch oder auf Norwegisch geguckt?
Ich habe auf Norwegisch geschaut. Ich weiß nicht genau, wie er auf Deutsch rüberkommt. Das kann ich nicht sagen.
Okay. Na gut, aber man kann ja reingucken, wenn er gar nichts ist, dann macht mal wieder aus. Mein Gott.
Ja, und ich glaube, man könnte, so wahnsinnig viel wird nicht gesprochen, ich glaube, man könnte ihn auch auf Norwegisch mit Untertiteln schauen, das würde auch nicht stören. Also je nachdem, wie man dazu steht, zu Omu. Aber ich finde, das ist so ein Film, der ist nicht wahnsinnig textlastig. Es geht schon.
Ich finde, das ist auch noch ein bisschen ein Spoiler gewesen. Aber gut.
Echt?
Nein, kaum.
Ein Theaterstück, was nicht textlastig ist.
Ja. Da bist du entweder im Pornokino oder...
Ja, kommt auch vor übrigens.
Ach, hey. Ja, okay.
Ja.
Naja.
Nee, kann man schon machen. Also doch, ist meine Empfehlung fürs Wochenende. Schaut euch das an. Das ist schöne Halloween-Kost.
Nein.
Ja, du vielleicht nicht.
Ich schaue das nicht.
Nee.
Was ich hingegen weiterschauen werde, ist La Révolution. La Révolution. Französisch natürlich. Revolution.
So. Revolution.
Ja. Wir haben uns vorgenommen, da es in der Serie französische Produktion auf Netflix ein Element gibt, was in einer besonderen Art vorgetragen wird und vielleicht auch ein bisschen einen besonderen Teil der Serie ausmacht, worüber wir beide aber, wenn ich das fertig geschaut habe, nochmal intensiver sprechen möchten. Jetzt eine Runde darüber zu sprechen, ohne zu spoilern, in meinem Fall sogar ohne das Ende zu kennen. Und wir werden nächste Woche, spätestens übernächste Woche, dann nochmal intensiv drüber sprechen mit Spoiler. Aber um unsere Besprechung vorwegzunehmen, wir finden das beide so schön. Werden wir gleich detailliert sagen. Wer Lust hat, schaut euch das an. Das sind irgendwie 8 Folgen oder so. Kann man, wenn man wie der Christoph ist und die Sendung am Montag hört, bis Dienstag, bis Mittwoch, bis die Sendung rauskommt, locker schaffen. Zweimal.
Ja, locker.
Vielleicht auch einfach die Sendung noch einen halben Tag liegen lassen. Und dann könnt ihr nächste Woche beziehungsweise übernächste Woche spätestens hören, wie wir sie mit Spoiler fanden und wie wir auch das ein oder andere Thema beleuchten. So. Ist im Moment der heiße Scheiß auf Netflix? So bist du drauf gekommen?
Ist einer der heißen Scheiße. Es sind ja ist jetzt einiges rausgekommen. Aber ist schon auch das der heiße Scheiß. Es ist, handelt von der Französischen Revolution mit Mystery-Elementen, die wir jetzt nicht näher, wie schon gesagt, ja, aber hat so eine Mystery-Sache. Also es ist jetzt keine 1:1 Geschichtsverfilmung, sondern es ist eine fiktive Adaption der Geschichte.
Ja, genau, insbesondere spielt es halt nicht in Paris, sondern irgendwo auf dem Land.
Stimmt, ja. Also, ja gut, vielleicht die zweite Staffel dann. Könnte durchaus, also nicht in Versailles übrigens, Paris war ja damals noch nicht so Thema.
Ja, also nicht zentral, sondern es ist halt irgendein Adliger irgendwo auf dem platten Land.
Ja, genau.
Oder eher hügeligem Land, egal.
Es hat mir so ein bisschen Schwierigkeiten gemacht manchmal. Immer wenn die Stadt gezeigt wird, denke ich immer so, ist das die Bastille oder
diese Burg auf dem Paris. Auf dem
ich habe Paris Bühne. Ganz anders in Erinnerung. Und dann immer wieder, also mir mehrmals gesagt, ach nee, das ist ja gar nicht Paris. So,
nee.
Weil irgendwie, das ist mir so gewohnt, gell, bei Frankreich, weil das halt so zentralistisch ist, wenn da auf irgendeine große Stadt gezoomt wird, dann muss das Paris sein.
Genau, es ist Paris oder es wird immer mehr mitgezeigt, damit man weiß, okay, du bist irgendwo auf dem Meer. Aber genau, sonst,
du. Ja.
Sonst, ja, oder Marseille.
Obwohl es gar nicht am Meer ist.
Ja.
Nee. Du wurde noch nie in einem Film gezeigt, glaube ich.
Keine Ahnung. Ja, aber es sieht, also.
Es sieht so geil aus.
Das ist so, dass von der ersten Szene, da reitet der durch diesen Nebel, durch das Tor, haut den da um. Sie haut den um, genau. Und geil, geile Farben, cool entsättigt. Boah, super.
Super geil sieht's aus. Und die Musik dann dazu, es ist ein viel Score, der auch sehr wiederkehrend ist, wo ich mich zwischendrin mal gefragt habe, nervt mich das schon? Wo ich mir dann dachte, nee, ich find's geil. Hab dann recherchiert, ob es vielleicht von Daft Punk ist, weil es hätte ich denen zugetraut.
Ja.
So eine unheimlich catchy Elektromusik, die aber dann doch irgendwie barock klingt.
Ja,
und dann aber so, sogar barock, so Barocktitel mit reingeflochten hat, ja, also die D-Moll-Fuge von Bach und ein paar Schelbel und ein Händel dauernd, also ist so gut.
Und auch dieses ein Instrument, dieses
Cembalo, dauernd Cembalo.
Ja.
Super.
Aber dann auch wieder dieses alte Instrument dann wieder mit modernen,
also Elektro, gell?
Modern gesetzt auch irgendwie gefühlt.
Also ja, ja, super geil.
Wirklich cool gemacht.
Ja. Ja, die Musik und die Optik allein ist einfach so gut. Und dann die so unheimlich gut aussehenden Schauspieler, ist schon fast übertrieben, wie gut aussehend die sind.
Ja, da habe ich ja so ein bisschen, also
ich finde auch Bösewichten, die super aussehen. Sehen alle super aus.
Es sehen alle toll aus, aber ich habe große Schwierigkeiten. Ich habe jetzt zwei Folgen geschaut und ich habe große Schwierigkeiten, die immer richtig auseinanderzuhalten. Weil sie mir dann doch leider zu ähnlich aussehen und dann ist halt, wenn die Comtesse und irgendein Bauernmädchen in meinem Kopf plötzlich eine Person ist und diese Person macht dann halt irgendwie Comtesse-Sachen und dann macht sie wieder Bauernmädchen-Sachen und dann geht sie zu dem,
aber
wieso kennt die den Arzt und wieso ist denn, oh.
Aber die Comtesse hat doch diese helle Locke.
Ja, aber dann denke ich mir so, ist das jetzt ein Jahr später und diese Locke ist weg oder, ach, das ist echt anstrengend.
Ja, sie schneidet auch später auch die Locke ab.
Übrigens. Das ist ja noch schlimmer, da kann ich es ja gar nicht mehr unterscheiden.
Dann wird's schlimm. Ah, die ist so schön, die Comtesse, ich bin richtig verliebt.
Ja, da hast du ja auch recht, also wir haben ja sonst selten den ähnlichen Frauengeschmack, aber.
Ja, die ist wirklich toll. Ja, also ihr hört raus, ich kann schon mal vorweg sagen, wie viele Punkte ich dieser ganzen Serie geben, nämlich 10 von 10. Ich bin echt? Total begeistert.
Okay,
krass. Krasser Fan.
Das heißt, die lässt nach hinten auch nicht nach, oder?
Nein, überhaupt. Die wird noch besser. Das wird so geil am Ende, wie dann die Französische Revolution losgeht. Da ist, also am Anfang ist es ja eher so eine Crime, so wie Sherlock Holmes ein bisschen, gell? Und das ist so die ersten ein, zwei, drei Folgen oder so. Und dann geht die Französische Revolution los und dann, das wird so richtig geil. Also, aber da reden wir nächste Woche oder übernächste Woche.
Genau, jetzt im Moment fühlt es sich halt für mich noch an, so, ja, so ein bisschen Crime und vor allen Dingen ganz viel Mystery und ein bisschen Grusel, weil das Spiel halt gefühlt dauernd nachts und ganz viel durcheinander und so.
Da kommt noch Politik dazu und was ja in diese Zeit auch gehört. Und das wird richtig gut noch. Also ich bin krass begeistert und ich freue mich darauf, jetzt möglichst schnell alles, was ich jetzt noch schauen muss und will, durchzubingen, damit ich dann wieder Zeit habe, Revolution Rewatch zu machen. Denn das werde ich wirklich machen. Also das ist einfach, ich finde es grandios. Es begeistert mich.
Das heißt, wenn wir uns versehentlich 2 Wochen lang Zeit lassen müssen, bis wir es nochmal, da hast du es nochmal geguckt.
Habe ich zweimal gesehen, ja. Kann passieren, ja.
Zu krass.
So gut. Ja, also schaut das. Das lohnt wirklich.
Ihr ich mache mein zweites Bier auf. Schaut. Auch alkoholfrei. Heute gebe ich es mir richtig.
Das heißt, du musst gleich Pipi machen.
Das kann sein. Das ist ja echt wie bei den Barbaren hier. Ach,
Barbaren. Barbarischen, hast einen barbarischen Harndrang plötzlich. Ach ja, Barbaren. Ja. Und,
Barbaren. Ich habe es gestern, ich muss ja sagen, als ich da Netflix dann Revolution gefunden, gesucht hat und dann so, okay, jetzt guckst du nochmal was anderes oder keine Ahnung, dann kam relativ sofort dieser Barbaren-Trailer und dann habe ich den so angefangen zu gucken, dachte mir so, ach hier, guck mal, Matsch und Leder, Römer, die sich auf die Fresse hauen. Ja, das ist doch was für ein Christoph, ne? Das können wir dann in ein, zwei Wochen, also für mich kam das gestern raus, können wir so in ein, zwei Wochen dann drüber reden, da erzählt der Christoph mir davon, dann habe ich ein Bild und das ist, glaube ich, auch genug von dem, was ich davon sehen möchte. Jetzt steht es heute bei uns im Dokument. Du hast Barbaren seit gestern oder seit wann hast du das durchgebinged? Wie lange ist das drauf?
Ich hatte erst nur eine Folge. Ah, genau, ich wollte erst noch vorweg, was du hier jetzt für einen Downer bringst nach Revolution, soll ich jetzt über Barbaren reden? Also, ich habe erst mal eine Folge gesehen, so vor 3 Tagen oder so. Weiß es nicht. So war es im Dreh. Oder vor 4 Tagen vielleicht sogar schon. Und dachte, okay, Ich glaube, die eine Folge reicht. Ich glaube, ich muss da nicht mehr von schauen, obwohl es ja genau mein Genre ist. Ja, wie du schon sagst, Schlamm und Leder,
ja, Römer. Also, und der Look, also was man im Trailer gesehen hat, sah super aus, sah wirklich schick
fand
aus.
Fand ich auch, Trailer war super. Was im Trailer nicht vorkommt, ist, dass gesprochen wird. Und das ist tatsächlich das Hauptmanko. Ist eine deutsche Produktion und handelt von der Varusschlacht. Also
Varusschlacht mit Heino Ferch oder was?
So in der Art, ja. Mm. Armin der Cherusker und so, gell? Also dieses große, da muss ich schon aufpassen, was ich sage und inwieweit ich es in Anführungsstriche setze. Das, was die Nazis, aber auch andere in Vergangenheit und auch jetzt und auch schon vorher als so das die Gründung der deutschen Seele stilisiert haben, was natürlich totaler Blödsinn ist. Die Varusschlacht, um das kurz vorwegzuschicken, war eine große Schlacht kurz nach der Zeitenwende, also ich glaube 9 nach Christus oder sowas, im Teutoburger Wald halt, also irgendwo in Niedersachsen ist es jetzt, glaube ich, oder Rheinland-Pfalz, irgendwo da in dem Dreh, ja, also das, ist es da? Ich glaube schon.
Okay, ich versuche das mal rauszufinden.
Auf halbem Weg zwischen uns und der Nordsee halt, gell?
Aber da liegt nicht Rheinland-Pfalz.
Ach, jetzt sei mal nicht so päpstlicher als der Papst oder als der Kaiser oder wer auch immer. Auf jeden Fall, die Römer haben dort ziemlich hart auf die Fresse gekriegt, haben da ein Fünftel ihres gesamten Heers verloren, also nicht ihres Heers, was sie dort hatten, sondern ihres gesamten weltweiten Heers. Also genau, richtig derb auf die Fresse gekriegt. Und zwar aufgrund dessen, dass die dortigen Barbarenstämme oder Germanenstämme, je nachdem, wie man sie nennen will, beides ist eigentlich unzutreffend, weil es sind nicht alles Germanen, sondern die Römer haben die einfach alle Germanen genannt, dass die irgendwie geschafft haben, eine Allianz zu bilden, angeblich unter diesem Armin, dem Cherusker. Deswegen es eben geschafft haben, in den Wäldern Germaniens drei römischen Divisionen oder wie auch immer man das nennen mag, aufzureiben, bis zum letzten Mann. Und
also im Moment ist es in der Nähe von Osnabrück.
Ja, ist doch auf halbem Weg von hier zur Nordsee, oder? Und ist doch dann auch Niedersachsen, oder?
Ja, ich glaube, gerade noch so zu Niedersachsen.
Und könnte auch gerade so noch Rheinland-Pfalz sein.
Also, nee, nicht Rheinland-Pfalz hat nicht mal eine Grenze.
Nee, ich habe mich versprochen. So. Niedersachsen und NRW meine ich.
Ja. Rheinland-Pfalz. Ja, deswegen war ich gerade so.
Nee, Niedersachsen meine ich.
Die haben doch nicht mal eine gemeinsame.
Ich meine nicht Rheinland-Pfalz. Ja, was noch eine Sache ist, dieser Armin oder Arminius oder Hermann, glaube ich, wird er auch, zum Teil ist ja auch der gleiche, soweit ich weiß, der hatte wohl eine römische Ausbildung und hatte eine, der hat in den Auxiliartruppen, in den römischen gekämpft, also in den, praktisch in den, dem Teil des römischen, der römischen, des römischen Heers, was von, Nicht-Römern besetzt war. Also im Endeffekt eroberte Stämme, die dann eben für die Römer gekämpft haben. Hatte deswegen eben eine taktische römische Ausbildung und deswegen vielleicht auch war es einfacher für diese Germanenstämme, die Römer da aufzureiben. Das ist, was ich jetzt also erzählt habe, ist so halbgeschichtlich oder ist das, was im Moment als der Stand der Geschichtlichkeit angesehen wird. Es ist aber, ja, das ist so lange her, die sind vor Christi Geburt geboren, ja, die sind älter als Jesus, die da, um die es da geht. Das ist nur so halb überliefert, gell? Also das ist halt eigentlich, wenn man so will, vorgeschichtlich. Also muss man alles sehr mit Vorsicht genießen. So, und das ist jetzt hier verarbeitet in dieser deutschen Serie, die es versucht, praktisch eine deutsche Antwort auf Vikings zu sein. Nur halt 1000 Jahre früher. Aber so von der Optik und von der Erzählweise ist das schon sehr Vikings-artig.
Mhm.
Das Problem ist, dass die Schauspieler unterirdisch schlecht sind. Also es ist wirklich
okay.
Es ist unfassbares Laientheater oder Schultheater. Zum Teil wahnsinnig overacted, zum Teil auch völlig, also wie die sprechen. Es ist wirklich, es ist unsäglich, wie die sprechen. Die sind zum Großteil einfach auch ganz schlecht besetzt. Also das sind halt Figuren besetzt, wahrscheinlich nach Aussehen, die aber, sobald sie den Mund aufmachen, man sofort merkt, die können nur eine Type spielen und die passt halt überhaupt nicht in dieses Jahrtausend, in dem sie da sind. Sondern die passen halt nur ins 20. Jahrhundert oder nur ins 21. vielleicht gerade noch. Also da ist zum Beispiel so der Kumpel von Arminius, der übrigens rein fiktiv ist, und der hier ein Liebesdreieck, ein Teil eines Liebesdreiecks um Arminius und Thusnelda ist, der ist halt so ein Manta-Manta-Typ, so ein kumpeliger, ja, der so zu Arminius, wenn er ihn nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder sieht, so zu Arminius wirklich wortwörtlich sagt, hier, komm her, Alter, komm her. Alter hat er nicht gesagt, aber komm her, um ihn eben so zu umarmen, so wie wenn wir uns sehen, ja? Also so die Sprache ist halt so vollkommen daneben. Also ja, ich weiß, bei Spartacus wird auch nicht so geredet, wie man damals geredet hat, ja? Das ist klar, die benutzen auch moderne Fäkalsprache und Sexualsprache, aber das wird da eingebunden, dass es irgendwie passt und dass man so das Gefühl hat, ja, das ist eine moderne Adaption von dem damals. Und das ist aber irgendwie stimmig, ja. So würde ein Römer eben sprechen, wenn er amerikanisch sprechen würde, ja. Oder so, ja. Also es ist so, mhm. Es ist irgendwie stimmig. Aber hier ist es gar nicht stimmig. Es ist eine Katastrophe. Und das liegt natürlich auch daran, dass die hier in den Originalsprachen mehr oder weniger sprechen, beziehungsweise in den schwer zu sagen. Also, wie die Barbaren wirklich die Germanen wirklich gesprochen haben, das ist ja, sei mal dahingestellt, ja, die haben ja nicht Deutsch, nicht das heutige Deutsch gesprochen, klar, überhaupt nicht. Aber die sind ja im Endeffekt unsere Vorfahren, ja, und deswegen, es gibt keine, das ist irgendwie total schräg. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich mach mal die Figuren weiter. Wir haben Der Arminius ist einfach schwach, ja, da will ich gar nicht wahnsinnig viel zu sagen, ja, das ist vielleicht sogar noch der Beste von denen, aber ist, ja, er hat immerhin keinen Dialekt. Der Vater von Arminius, der ja ein Fürst, ein Reich ist, also ein Fürst, der kommt irgendwo aus dem Ruhrpott oder wahrscheinlich auch da irgendwie aus der Nähe von Osnabrück oder so. Ich glaube, er kommt aus dem Ruhrpott. Und kennst du einen Fall für zwei, die Neufassung?
Nee, ich kenne nur die Alten.
Nur die Alten mit Matula.
Ja, genau.
In Fall für zwei gibt es so eine Neufassung mit so einem bärtigen Schauspieler, so einem etwas übergewichtigen, der auch ein wahnsinnig schlechter Schauspieler ist und auch wahnsinnig schlecht artikuliert, so dass es immer völlig unglaubhaft ist. Und so ähnlich ist auch hier dieser Reik. Also wo man sich immer so gefühlt hat, ja, okay, das ist der Typ aus Ein Fall für zwei. Und Thusnelda, ja, die spätere Frau von Arminius, die ist halt so Teenie-mäßig, die kommt irgendwo die Schauspielerin kommt irgendwo aus dem, ich glaube aus Pinneberg oder so.
Pinneberg!
Und die redet halt mit so einem leichten norddeutschen Lispeln und ist so ganz niedlich und ich so, ey, du kannst in irgendeinem scheiß Teenie- oder Twen-Film mitspielen, ja? Irgendwie von der Jahrtausendwende, also unserer Jahrtausendwende hier, ja? Aber doch nicht da unten. Ah, so unfassbar unpassend. Dann machen die so eine Kommandoaktion und dann nehmen sie halt, also Volquin, Thusnelda und sie nehmen halt noch zwei so Krieger mit und die Krieger sind halt so Nerds. Da ist so ein rotgesichtiger, übergewichtig zu der Zeit, aha, möchte ich gerne sehen, wie das gegangen sein soll, Nerd, ja, der sogar so Sachen sagt, der verhält sich wie so ein Computer-Nerd. Und dann noch so ein dünner Nerd, dann auch noch, ja. Das kann doch nicht, das ist doch nicht euer Ernst. Das sind Computer-Nerds, ja. Das ist doch, wollt ihr mich verarschen? Und die reden halt auch so, ja, und immer so läppisch und, oh. Und weißt du, diese Snelda sagt halt zum Arminius, ja, ich wusste nicht, wann ich dich jemals wiedersehen würde. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass du so ein Arschloch bist. Weißt du, sowas sagt die wortwörtlich.
Oh Mann. Warum hast du die 6 Folgen dann durchgeguckt?
Ja, ich habe einen Trick rausgefunden und ich habe mittlerweile im Internet gelesen, dass auf diesen Trick sogar noch andere Leute gekommen sind. Deswegen möchte ich ihn euch verraten. Es ist total absurd eigentlich, aber schaltet die Tonspur auf Englisch um oder auf Französisch von mir aus auch. Aber schaut ihn nicht auf Deutsch, nicht im Original. Und auf Englisch funktioniert er.
Echt?
Also er funktioniert nicht super gut, weil die Schauspieler immer noch schlecht schauspielern, aber immerhin sind die Synchronsprecher okay.
Okay.
Das ist völlig absurd, gell? Da denkt man sich, oh, endlich mal was ich im Original schauen kann und trotzdem auf Deutsch. Ja, nee, kann ich nicht. Und Vikings habe ich auf Deutsch geschaut, gell? Das ist das Absurde.
Mhm. Krass.
Ja, und dann funktioniert es auch. Was ich noch sagen möchte, jetzt mal ein paar positive Sachen. Einen negativen noch. Ein Grund, warum es am Anfang so furchtbar ist, die ersten 4 Folgen von 6 werden von einer Tatort-Regisseurin inszeniert. Und das merkt man auch. Das wirkt einfach angestaubt wie ein Tatort. Am Ende haben sie dann, glaube ich, einen Game of Thrones Regisseur und das merkt man. Die letzte Folge ist hart in die Fresse und macht auch Spaß. Ist auch spannend, ist halt Schlacht, gell? Obwohl man anmerken kann, die Varus-Schlacht, um die es ja hier geht, im Endeffekt im Kern, kommt doch ein bisschen kurz. Ich glaube, es ist irgendwie Viertelstunde Schlacht und das war's. Da hätte man sich doch ein bisschen mehr gewünscht, weil die sieht auch gut aus und ist auch gut gemacht und so. Will man doch eigentlich sehen bei Schlamm und Leder und nicht irgendwie Manta trifft Fall für 2 und Tinnitus Nelda bei Liebesreigen. Also das ist doch scheiße. was echt cool war, was mir gut gefallen hat, ist, die Römer sprechen Latein. Und sie sprechen sogar echt vernünftiges Latein. Zum Teil ein bisschen zu italienisch, nach meinem Geschmack. Ich weiß, Latein wurde immer italienischer oder immer dem ähnlicher, was heute italienisch ist. Aber meines Wissens erst ein paar hundert Jahre später, also erst so 200, 250 Jahre später. Aber das liegt halt hier daran, dass die meisten Römer von Italienern und von italienischen Schauspielern gespielt werden, also so auch der Varus. Und natürlich sprechen die, wenn sie Latein sprechen, das ein bisschen italienisch aus. Okay. Das geht aber noch. Und der Arminius spricht echt ein vernünftiges Latein. Und das Coole ist halt, dass die das Lateinisch so sprechen, wie es eben als gesprochene Sprache zu sprechen wäre. Also das klingt halt nicht früher, oder manchmal hört man es ja in Filmen, ne? Und da ist es halt, klingt es immer so nach Lateinunterricht.
Ja.
Und dass man auch da das Gefühl hat, so, wie kann denn das sein, dass die so gesprochen haben? Das ist ja total sperrig und das ist doch gar keine richtige Sprache und so, ja? So wie wir das halt auch immer das Gefühl hatten, ja? Und hier wird für mich zum ersten Mal gezeigt, wie man Lateinisch sprechen kann, dass es eine wirklich fließende, lebende Sprache ist. Das fand ich wirklich cool gemacht.
Okay.
Also das ist wirklich sehenswert. Ja, aber auch da wird aus vielem zu wenig rausgeholt, aus vielem was gut wäre. Also zum Beispiel auch diese Beziehung, die ja hier fiktiv ist. Hier wird es so dargestellt, dass Arminius geraubt wurde als Kind von den Römern und dann bei Varus aufgewachsen ist. Und Varus eben, er sieht Varus als seinen Vater an, den er dann eben am Ende bekämpfen muss, ja, und eben auch zur Strecke bringen muss. Das ist kein Spoiler, weil wer das nicht weiß aus dem Geschichtsunterricht, der hat eben geschlafen. Also aus dieser Problematik hätte man noch viel mehr machen können. Das wird irgendwie in 2 Minuten am Ende abgehandelt. Ja, also ja, der Varus sieht, dass er verraten wurde und stürzt sich in sein Schwert. Ole, ole. Ja, also da hätte ich mir gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Aber ja, das ist das Problem. Die haben zu viel Gewicht auf einen Teil gelegt, der zu belanglos war. Dann haben sie noch so eine blöde Verratsgeschichte. Ja, das kann man machen, aber der Verräter darf nicht einer dieser schon 1000-mal gesehenen Fernseh-Ruhrpott-Schauspieler sein. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber es war so wirklich, wo man das Gefühl hat, er hat man schon 1000-mal gesehen, ja? Und immer halt im 20. Jahrhundert. Immer so ein Bürokrat, so, ah, furchtbar. Dann spielt er hier natürlich auch wieder, gell? Klar. Also auch aus dieser Verratsgeschichte hätten wir mehr machen können, aber die hätten wir auch lassen können. Ja, man hätte einfach diese um Arminius, stärker auf Arminius zentriert, stärker auf die Römer, auch die Römer nicht so, also das nervt mich sowieso, dass die Römer immer so als die einfach schwarz-weiß Bösewichte dargestellt werden. Ja, die Römer sind einfach die überheblichen, dummen Imperialisten, die halt am Ende aufs Maul kriegen, weil, ja, ist ja, sieht man ja überall immer so. Ich weiß nicht, ich habe immer diese Rom-Serie habe ich immer noch nicht geschaut, die muss ich mal schauen, vielleicht wird es da anders dargestellt, ich weiß es nicht. Aber, ja. Ja, außer bei Brian, gell? Bei Brian wird es ja so, was haben die Römer uns eigentlich gebracht? Nichts haben sie uns gebracht. Sondern, ja, ist eben in Wirklichkeit doch nicht so. Ja. In Wirklichkeit haben sie uns ganz schön viel gebracht.
Okay, naja. Also die Barbaren, Barbaren, eher keine Sehempfehlung.
Nee, überhaupt nicht. Also die letzte Folge war okay, die hat Pace und macht doch Spaß. Na, nur auf Englisch natürlich. Aber insgesamt ist die Serie echt ärgerlich. Also das ist wirklich richtiger Rotz.
Okay.
Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Und jeder, wenn man mal ins Internet liest, jeder sieht das. Also alle positiven Kritiken sind nur Leute, die englischsprachig sind. Ja, also alle, die deutschsprachig sind, schreiben so, ey Leute, ist das euer Ernst, diese, ja, ich habe auf Englisch umschalten müssen, weil es nicht anders ging. Und es ist wirklich, man erträgt es nicht, es ist völlig unerträglich. Ich habe dann hin und wieder mal wieder zurückgeschaltet und gedacht, komm, hier vielleicht die pathetische Ansprache. Und da sprechen sie mit so dünner Stimme. Man merkt richtig, sie haben das auswendig gelernt, aber sie sagen es halt so auf und oh, es ist wirklich furchtbar.
Oh,
so schlimm. So schlimm. Ja.
Okay.
Also
ich schaue.
Wie mein verstorbener Sedimentologie-Professor gesagt hätte, mit wenig Aufwand nichts erreicht. So, Stefan, was haben wir noch auf der Liste? Irgendwas Erfreulicheres?
Das musst du mir jetzt sagen. Wir bleiben jedenfalls im gleichen Land. 2000 Jahre später ungefähr. Deutschland 83, 86, 89 hast du jetzt in den letzten Wochen durchgeschaut.
Mhm. Ja.
Worum geht's aber? Was ist das?
Das ist sehr unterschiedlich und auch die Bewertung ist sehr unterschiedlich. Deutschland 83 ist eine Serie, eine dreistaffelige Serie, die eben jeweils Begebenheiten in den jeweiligen Zeiten erzählt. Und Deutschland 83 ist eine DDR-Spionagegeschichte. Also es handelt von einem jungen eigentlich Grenzschützer, also DDR-Grenzschützer, der von seiner Tante, die bei der HVA, also beim DDR-Auslandsgeheimdienst arbeitet, angeworben wird oder angezwungen wird, muss man eigentlich sagen, für einen Einsatz in der Bundesrepublik. Also genauer gesagt eigentlich in der NATO, muss man sagen. Und und das macht er dann und geht in den Westen und da geht's halt um Kalten Krieg, gell? Also so dieses DEFCON 3, DEFCON 2, DEFCON 1, so dieses Atomkrieg steht kurz bevor und man beschnüffelt sich und man hat das Gefühl, der andere würde gleich losschlagen und sowas. Ja, also eigentlich eine interessante Zeit, die wir nicht so richtig mitbekommen haben, weil wir da noch zu jung waren. die aber, wo wir von unseren Eltern mitbekommen haben, dass es eine aufregende Zeit war, wo es auf der Schneide stand, gell? So, also, ja.
Ja.
Und das wird eben so ein bisschen aus DDR-Sicht auch erzählt, eben die, das ist ein bisschen das Absurde oder das Neue, dass hier eigentlich die Protagonisten sind alles DDR-HVA, also Auslandsgeheimdienstler.
Die im Westen unterwegs sind oder die in der DDR unterwegs sind?
Nee, die in der Regel im Westen unterwegs sind.
Okay.
Also wir begleiten ein DDR-Spionagenetzwerk im Westen.
Und das wäre aber doch mal eine Serie, die du mir gut empfehlen hättest können.
Ja,
das klingt so, können. Das klingt so, als würde ich, hätte ich das mögen wollen können, oder?
Ja, du kannst ja immer noch, kannst du immer noch.
Ja?
Also es, aber du solltest nach der ersten Staffel aufhören.
Ich habe dieses Deutschland 83 oder irgendeine von denen so als so Familiensaga.
Nee, gar nicht.
Irgendwie ja. Mitbekommen. Also so wirkte das für mich so.
Ein
bisschen
ich auch
Nostalgie, ein bisschen ja. So Sachen. Also das ist das, was ich damit erwartet habe. Deswegen habe ich da auch überhaupt keinen Gedanken dran, wenn ich das hätte gucken sollen.
Ich hatte mal einen Trailer gesehen und hatte da auch was völlig Falsches erwartet, allerdings noch was anderes. Ich hatte mehr sowas, ich weiß es gar nicht, irgendwie so, ja, so ein bisschen Nostalgie. Nee, ich weiß, ich kann es gar nicht richtig fassen, aber auch eher sowas gesellschaftspolitisches oder sowas. Nee, aber es ist einfach ein Spionage-Thriller. Ein ordentlich gemachter. So. Jetzt. Genau, eins, woran ich mich sehr gerieben habe, sind die Episodentitel. Die sind nämlich total kryptisch und ich habe sie überhaupt nicht verstanden. Ich musste es dann googeln, warum die so heißen. Und das sind alles Namen von NATO-Manövern, die aber überhaupt keinen Zusammenhang haben zu der jeweiligen Folge. Also fand ich irgendwie
okay.
Sehr naja, strange. Ja, kann man machen, aber also hat mich mehr geärgert, muss ich sagen. Ah gut, ja, sollen sie so machen. So, zweite Staffel, Deutschland 86. Unser Protagonist ist mittlerweile, weil er sich enttarnen musste am Ende der ersten Staffel, ist untergetaucht in Afrika, in Angola und arbeitet dort in einem Waisenhaus und wird dann von der DDR reaktiviert. Und es geht dann um Südafrika, Apartheidsregime, also ANC und sowas. Wie die eben versuchen, irgendeinen Stich zu machen, mit Hilfe der DDR auch. Es geht in der DDR darum, dass die DDR bankrott ist und versucht irgendwie Geld zu bekommen durch kapitalistische Methoden, also dass sie zum Beispiel Blutkonserven an den Westen verkaufen, oder dass sie Medikamententests machen für den Westen, die hochgefährlich sind, wo dann auch Leute sterben und so. Es geht um Republikflucht. Und was unseren Protagonisten angeht, ist es eine ziemlich James Bondige oder Bornige Geschichte, die in Afrika ziemlich viel spielt und dann aber auch in Europa und er bandelt dann mit einer BND Agentin an und also es ist eine ziemlich krause, es ist eigentlich eher ein Waffenhändler-Thriller als irgendwie komisch. Es sind auch tatsächlich Lord of War Zitate drin. Also es, nicht umsonst kommt es mir wie ein Waffenhändlerfilm vor.
Okay.
Also die versuchen eben auch so Geld zu verdienen, die DDR eben durch Waffenhandel da in Südafrika. Und es ist eben kein Deutschland-Deutschland-Film. Gell? Also es ist eben nicht wie der erste Teil so deutsch-deutsche Beziehungen in irgendeiner Form, sondern es ist halt so.
Der spielt ja, komplett in Afrika so, und
nö, nicht komplett, aber zum nicht unerheblichen Teil. Und das ist so, ich hatte so das Gefühl, ja, sie wussten nicht mehr so recht, was sie jetzt noch machen sollen, weil der Charakter ist eigentlich verbrannt. Ja, gut, die DDR hat irgendwie mit Waffen gehandelt, also komm, machen wir daraus was. Und es ist so ein bisschen bemüht und ja, Tschernobyl kommt natürlich auch vor, ist ja klar, gell? Dann Anke Engelke spielt mit. Anke Engelke spielt halt jetzt ist auch in der HVA und ist ein neuer Charakter dort, der so ein bisschen den den sozialistischen Kapitalismus da voranbringt, also im Endeffekt dafür sorgt, dass eben Geld verdient wird, ist halt ultrakapitalistisch eigentlich. Und Anke Engelke ist halt Anke Engelke, gell? Die kann man halt nicht ernst nehmen. Das, also, es ist halt nie eine ernste Rolle.
Immer einen quatschigen Unterton, gell?
Ja, genau, genau. Die ist halt immer mindestens ironisch oder irgendwie skurril oder so. Oder grotesk. Und das ist halt, das entwertet halt die ganze Sache, gell? Weil die halt zu stark überzeichnet ist. Ja, und auch unser Protagonist ist halt dadurch, dass er dann so Born-Fähigkeiten kriegt, ist halt dann auch so überzeichnet. Also zündet nicht mehr so richtig. Aber ist noch so, dass man es schon noch angucken kann. Ja, und dann kommt der dritte Teil. Deutschland 89, also Wende.
Okay.
Geht los ganz kurz vor der Wende. Und die Wende wird natürlich initiiert von unserem Protagonisten, ja. Also der ist im Endeffekt dafür verantwortlich, dass die Wende überhaupt geschieht.
Wer sonst?
Ist schon, ja, Forrest Gump vielleicht noch, ja. Also es hat schon sowas Forrest Gump-mäßiges, ja. Und dann, also die ganze, Entschuldigung, ich muss erstmal ein bisschen rumtrinken, sonst.
Ja, das möchte ja keiner, also das wäre ja.
Diese Staffel ist komplett belanglos. Also, ja, liegt natürlich auch daran, dass wir diese Zeit bewusst kennen und da viel kritischer sind, mag ja sein, aber es wird auch überhaupt nicht gut erzählt. Also es ist dann so, ja, es ist so ein wildes Mischmasch aus Geheimdiensten, ja, also das Französische, der CIA, der BND, der KGB, es spielen alle mit plötzlich, ja, und Terroristen dann auch noch, und die dann in Frankfurt irgendwelche da dieses Attentat verüben, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er hieß, auf diesen Deutsche Bank-Chef. Genau. Wo er natürlich, der Protagonist natürlich auch in Sichtweite davon steht, wie das Ding in die Luft gesprengt wird. Ja, das ist ja klar, er ist immer überall dabei. Dann diese alten DDR-Agenten, diese Kader, auch Anke Engelke, haben sich nach Italien abgesetzt in so ein Villa im Endeffekt am Meer. Wunderschön, so eine George Clooney-Villa, so wie am Comer See, gell? Und das, was halt total grotesk ist, also was halt mit, wahrscheinlich haben die sich abgesetzt, ja, mag ja sein, aber so hat das halt, war das, die sind halt wie, ich kann es gar nicht beschreiben, ja, die haben halt nichts mehr von ihr, die sind halt eine Groteske einfach, und dann Anke Engelke, ja, also, ernsthaft? Und die Story ist einfach kraus und wirr und ein bisschen Liebesgeschichte dann noch mit rein und es ist so zum Kotzen. Also es ist richtig ärgerlich. Es ist sinnlos und ärgerlich. Ich habe wirklich in der Mitte der Staffel zu Theresa gesagt so, wollen wir es abbrechen? Es ist einfach zu ärgerlich. Und aber ja, ich bin halt dann auch so ein Komplettist. Ich habe es dann doch fertig geschaut, aber es ist wirklich blöde. Es ist richtig blöde. Und es ist so schade, weil die erste Staffel echt rund und gut ist und spannend und mitreißend. Und dann flacht es so brutal ab. Also es ist echt furchtbar.
Okay, naja. Was ich daraus lerne, ist erste Staffel gucken und dann einfach ausmachen und so tun, als gäbe es nichts weiteres.
Exakt, genau.
Aber es endet dann nicht mit einem Cliffhanger oder so?
Nö, überhaupt nicht.
Okay, cool. Nö. Okay, also Deutschland 83, den Rest gibt's nicht.
Ja, genau.
Brauchst du eine kurze Erholpause oder geht's weiter?
Nee, geht schon. Ich esse jetzt gerade mal einen Keks. Ich habe gerade ein bisschen Kratzen im Hals. Ich glaube, ich habe Corona. Nee, ich habe Coronis, das war so ähnlich.
Hattest du nicht schon Corona vermutlich gehabt?
Ja, ich glaube wahrscheinlich. Also weiß man nicht, aber ich glaube fest daran.
Ja.
So. Okay. Hauen im Podcast. Kommt immer gut an.
Bitte nicht.
Softcakes übrigens. So. Ich spüle jetzt mit ein bisschen Rum runter und dann sag du mir doch, über was ich jetzt reden soll.
Als nächstes hast du aufgeschrieben, dass du über Wie der Vater sprechen möchtest.
Ach Gott, ja, das ist nicht viel. Ich glaube, es heißt Wie der Vater. Es hat mich nicht genug interessiert, um es überhaupt. Kristen Bell, ja. Ja. Um es ordentlich zu recherchieren. Das heißt.
Wie der Vater.
Ich glaube, es heißt Wie der Vater.
Hm? Like Father.
Ja. Also, die Story ist die. Theresa meinte, wollen wir heute nicht mal den Veronica Mars Film schauen? Ich so, hä, den Veronica Mars Film, den haben wir doch schon mal geschaut. Nee, ein Film mit Veronica Mars. Ich so, du meinst mit Kristen Bell? Ja, ist doch das Gleiche.
Nee.
Bin mir nicht sicher.
Nee. Aber es gibt doch jetzt auch eine neue Serie von denen irgendwo in Amerika. Aber ich glaube nicht, dass man die schon in Deutschland gucken kann.
Mit Kristen Bell, meinst du?
Ja, mit, also nee, Veronica Mars, vierte Staffel.
Echt?
Ja. Oh. Auf Hulu oder HBO oder keine Ahnung, irgendwo auf so einem. Aber ich glaube, es gibt es noch nicht in Deutschland. Ja, du hast jedenfalls also mit Veronica Mars wie der Vater geschaut.
Ja, genau. Also, sie ist eine Businessfrau, eine völlig übertriebene, die auch vor dem Einmarsch bei ihrer Hochzeit noch schnell ein paar Telefonate führen muss und deswegen ihren Bräutigam und alle Gäste warten lässt am Altar. Und deswegen, als dann auch beim vorne beim Schwur und so ihr das Handy aus dem Brautstrauß fällt, merkt dann ihr Bräutigam, dass das halt, dass er halt nur die zweite Geige spielt und lässt sie am Altar stehen. So, im Publikum sitzt ihr Vater, gespielt von dem Schauspieler, der damals in dieser Sitcom Frasier gespielt hat, wenn ihr das was sagt. Das war so ein Psychologe, der mit seinem seltsamen Bruder zusammen wohnt.
Okay.
Die hieß auch Frasier. Und dieser Vater, den hatte sie seit irgendwie Jahrzehnten nicht gesehen, ich glaube seit ihrer Kindheit oder so. Und der taucht jetzt plötzlich wieder auf und möchte sie dann trösten und geht mit ihr einsaufen und so. Und sie besaufen sich ordentlich. Und irgendwie kommen sie überein, weil es ist ja die Hochzeitsreise ist ja geplant, gell? Und zwar lustigerweise diese Tour, die du auch mal gemacht hast, da über die Antillen von Amerika über die Antillen irgendwie so von Insel zu Insel. Hast du doch mal so eine Inselhopping-Tour gemacht mit einem großen Kreuzfahrtschiff, gell?
Wir waren nur auf den Bahamas und auf Bermuda.
Ach so.
Also mehr Atlantik als die.
Also ich hatte das Gefühl, das ist so ziemlich genau das, was du mir erzählt hast, was die da erlebt.
Okay.
Diese Tour haben die da gemacht. Und also sie kommen überein, dass sie zusammen diese Tour machen. Also dass sie praktisch ihren Vater mitnimmt, um den praktisch so wieder kennenzulernen, wenn man will. Ja, oder weil es halt eine besoffene Idee war auch. Und dann machen die halt diese Kreuzfahrt und haben halt hier die Flitterwochen-Suite und sitzen am Tisch mit lauter Flitterwöchlern und ist alles sehr peinlich. Und mischen halt das so ein bisschen auf. Und der Vater kommt halt dann mit der Zeit so langsam raus, warum er die Familie verlassen hat und warum er überhaupt da ist und also warum er jetzt wieder aufgetaucht ist. Und da gibt es auch ein paar nette Szenen, wo sie so gut miteinander harmonieren. Also gibt es zum Beispiel so dieses typische Hochzeitsspiel, mit dem, wo man voneinander irgendwie sich so gegenseitig einschätzen muss. Weißt du, was ich meine, oder? Wo man so Fragen gestellt kriegt und die müssen dann getrennt voneinander die gleichen Antworten geben.
Ach so, ja. Wer in eurer Ehe macht das, wer macht das und so.
Ja, genau. Und das ist aber noch ein bisschen, es ist noch ein bisschen ausgeprägter. Ist ganz pfiffig gemacht und es ist wirklich lustig und die räumen da halt voll ab, also die sind halt das Überbrautpaar.
Mhm.
Das ist ziemlich spaßig, ist unterhaltsam, aber insgesamt ist es halt eine echt ganz schön lahme Soße. Also, das ist schon, ja, kann man mal, tut nicht weh, aber ja, eigentlich schon ein bisschen öde.
Okay.
Wie halt so eine Kreuzfahrt ist, nett, aber ein bisschen öde.
Ja, darum geht's ja. Wenn du nichts tun musst, tritt die Entspannung ein.
Ja, genau, Entspannung. Entspannung ist was dieser Film tatsächlich vermitteln kann.
Okay. Also
aber braucht man nicht schauen.
Vermutlich auch kein 10-Punkte-Film.
Nee.
Was hingegen 10 Punkte erhalten hat letzte Woche, war Hamilton. Und ich hatte dir vor ein paar Wochen schon mal den Podcast Strong Songs empfohlen und auch jetzt letzte Woche nochmal die entsprechende Folge zu Hamilton geschickt. Mhm. Und du wolltest jetzt nochmal kurz erzählen, wie dir das denn zugesagt hat.
Ja, ich habe mittlerweile Hamilton dreimal gesehen und heute auch den ganzen Tag gehört, weil ich habe jetzt auch den Soundtrack gekauft. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, diesen Strong Songs Podcast zu finden. Irgendwie in der Beschreibung ist irgendwas zwischen Strong und Songs noch dazwischen, glaube ich, in meinem Podcast jedenfalls. Also ganz komisch, ich weiß nicht. Also ich habe es dann irgendwann gefunden, weil praktischerweise der das macht, ja auch Hamilton heißt. Darüber habe ich dann, glaube ich, irgendwie
gefunden. Kirk Hamilton, ja.
Ja, also es war praktisch Zufall, dass ich es gefunden habe. ja, aber super grandios. Also der nimmt halt dieses eine Lied im Endeffekt oder mehr ein Lied und Lieder, die noch dazugehören, mehr oder weniger, also die über das Motiv damit verknüpft sind, nimmt er halt auseinander und zeigt halt eben so hier Motiv da, aus diesen und diesen Tönen zusammengesetzt und das bildet dann zusammen wieder das und boah, ist das geil.
Das ist so also, krass, oder?
Es ist so geil. Und du hörst, wenn du dann halt danach den Film schaust, siehst du ihn halt dann auch wieder mit ganz anderen Augen, gell?
Ja, total.
Das ist so super. Ja, krass begeistert. Und ich habe mittlerweile noch ein paar andere, noch nicht wahnsinnig viele, aber zum Beispiel The Witcher habe ich noch mir angehört. Und da ist es auch super, wie das eben darstellt, wie dieser Song gemacht ist und warum der so gut funktioniert. Das ist ja immer das, dass er so, warum funktioniert das so gut? Ja, also war nicht
warum
nur.
Warum ist es ein Strong Song?
Genau, warum ist es, ja, richtig. Das ist halt, und da gehört eben mehr dazu, als einfach nur die Harmonien richtig aneinander zu kleben.
Ja.
Also es ist wirklich cool gemacht. Und du hast recht, obwohl er eine andere Stimme hat, erinnert er mich ein bisschen in, ich glaube, wahrscheinlich, der kommt ja aus einer ähnlichen Gegend wie der Mr. Martini, gell?
Kann
du gesagt hast,
das ähnliche Dialekt ist oder sowas.
Genau, das ist wahrscheinlich das, was
aber der bei uns Mr. Martini Dialekt wäre. Kommt ursprünglich aus Florida.
Ja, aber wir haben ihn kennengelernt, wo er in San Francisco gelebt hat, gell?
Ach so,
und möglich, dass der irgendeine Färbung von dieser Region hat, was der jetzt auch hat. Also es ist meine Vermutung. Ich weiß nicht. Oder das ist Zufall. Aber das ist ja das, was wir nur im Extrem hören, wenn wir die also Amerikaner reden hören. Klar, wir hören, wenn der Texanisch spricht oder so.
Ja, gut.
Aber so, weißt du, bei uns hören wir ja Unterschiede von keine Ahnung, ob der Fränkisch oder Bayerisch oder Schwäbisch oder Badensisch oder Thüringisch oder Sächsisch. Das können wir im Idealfall hören, ja. Oder von der Nordsee, da sind irgendwie zwei Konsonanten anders und dann hört man es, ja. Und das hören wir im Amerikanischen nicht bewusst, aber vielleicht hören wir es unterbewusst dann doch irgendwie, ja. Dass es uns dann erinnert. Aber ja, sehr sympathisch, also macht es echt toll.
Hast du die Queen-Folge gehört zu Bohemian Rhapsody?
Bohemian Rhapsody habe ich noch nicht gehört, will ich aber, also wollte ich heute eigentlich hören, werde ich wahrscheinlich morgen hören.
So gut.
Auf die nimmt er ja auch Bezug in Hamilton, gell?
Ja.
Irgendwie, das sei die aufwendigste Folge gewesen. Und ja, auch Bohemian Rhapsody würde er damit einnehmen oder irgendwie sowas. Also,
ja. Ja, aber auch so Sachen wie Dancing Queen von ABBA, wo du denkst, so, naja, ist halt Dancing Queen. Aber was er da rausholt.
Ja, aber die können halt auch gut, richtig gut komponieren. Das ist schon.
Ja.
Obwohl ich Dancing Queen echt anstrengend finde.
Ja.
Das finde ich eines der anstrengendsten Lieder von denen.
Ja, total. Aber eben von ihm auseinandergebaut ist es nochmal was ganz anderes.
Ja, ja, klar.
Also ich scroll gerade hier durch den Katalog von ihm. Das ist, ich finde es schade, dass ich schon fast alles gehört habe.
Ja, ist echt super. Ja, und es ist eben auch, du bist da schon ein bisschen weiter drin, aber das macht dann eben auch Lust auf noch mehr Harmonielehre und Musiktheorie eben noch mehr zu hören. Also mir macht es, ist halt so ein Nerd-Thema. Ist halt auch ein Nerd. Also,
das ist ein totaler Nerd.
Ja. Und da spricht er uns halt an, gell?
Ja,
ist halt
klar.
Geil. So, hier diese Chord Progression und ja, und die haben wir hier und die ist auch ganz üblich und dann spielt er, wir dann hier, na, die beiden übereinander spielt, Stairway to Heaven und ja, und diesen Hamilton-Song, ich weiß jetzt gar nicht mehr welchen.
Ja, Satisfied, oder?
Wahrscheinlich Satisfied. Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich, gell? Die beiden übereinander spielt. Oder nee, ach nee, das verwechsel ich jetzt. Das war, nee, Stairway to Heaven und Toss a Coin to a Witcher. Also von Witcher.
Ach ja.
Mhm. Er spielt übereinander. Das ist so fantastisch.
Ja, und viele Sachen, die er dann auch immer selber noch spielt und dann erklärt er mit dem Rhythmus und Trommel und hier Bass und da kommt das dazu und da kommt das dazu. Ich find's einfach so cool.
Ja, und dann hat Lin-Manuel Miranda geantwortet darauf, gell? Das, die Folge ist ja von 2019.
Ja.
Und dann hat der Lin halt geantwortet und hat noch was hinzugefügt. Was er sich dabei gedacht hat und was
Sachen ergänzt, das ist halt
krass. Sachen ergänzt. Und dann hat er die Folge praktisch nochmal hochgeladen und das noch ergänzt. Sau geil.
Ja, genau. So cool.
Ja, und was für ein Ritterschlag auch, gell? Das ist ja krass.
Ja.
Ja, aber der Miranda ist halt auch ein Nerd. Also es ist nicht verwunderlich, dass der den Podcast hört, gell?
Ja, klar. Also, dass dem das Spaß macht, ja. Das kann man sich schon gut vorstellen. Also, Strong Songs Podcast.
Absolute Empfehlung.
Unbedingte ja. Empfehlung. Ja. Auch wenn man nicht Musiknerd werden will. Es besteht halt die Gefahr, aber gut. Wir reden auch über Ukulelen und über Schnaps und wir wissen, der eine oder andere von euch hat auch schon Schnaps gekauft.
Ich habe heute übrigens, wie fast jeden Tag, meinen Kindern das Buch Mr. Mellops baut ein Flugzeug vorgelesen. Ein wunderschönes Buch von Tommy Ungerer, aus meiner Kindheit noch. Und das handelt davon von einer Schweinefamilie, die ein Flugzeug bauen und dann damit losfliegen und irgendwann ist der Sprit alle und sie stürzen ab. Und dann überlegen sie, was sie tun könnten. Und dann sagen sie, ja, wir haben kein Benzin mehr. Dann sagt Mr. Mellops, also der Vaterschwein, dann nehmen wir ihm Schnaps. Dann sagen seine Söhne, wir haben aber keinen Schnaps. Dann sagt er, dann machen wir Schnaps mit einem Destillator. Und dann sagen die aber, ja, aber wir haben doch gar keinen Destillator. Und dann sagt er, wir bauen eben einen Destillator aus dieser Flasche. Und dann hat er so eine große Metallflasche oder keine Ahnung, irgendwas, so Teil vom Flugzeug. Ja? Und dann okay. Sammeln sie Holz und Gras und destillieren das Gras und machen daraus Schnaps. Und
voll gut.
Voll gut. Und da hat der Lutz es heute gesagt so, Papa, können wir das auch mal machen? Was denn? So Schnaps destillieren. Dann habe ich gesagt so, also du, das ist so einfach geht das nicht, wie das da dargestellt ist. Und das ist auch ein bisschen gefährlich, da kann man dann blind werden und so, wenn man das nicht richtig kann. Außerdem haben wir doch genug Schnaps. Ja, da hast du recht.
Okay.
Hat er wohl kurz vergessen, dass wir genug Schnaps haben.
Ja.
Ich befürchte, ich muss jetzt bald ein Flugzeug bauen und das mit meinem Schnaps befüllen. Aber, na, mal gucken.
Ja, gut, da kannst du ja nochmal ausweichend antworten.
Exkurs in Kinderbücher. Was haben wir noch auf der eigentlichen Agenda?
Du hattest Besuch in der vergangenen Woche.
Ja, sehr angenehm. Ich gieße jetzt gerade mal den Rest der Flasche in das Glas.
200 Milliliter, 40%iger Rum, Ford.
Ja.
Den hast du bei irgendeinem Event mal geschenkt gekriegt, oder? Hast du den selber gekauft?
Den 15-Jährigen habe ich, glaube ich, auch mal geschenkt bekommen, ja. Ich glaube.
Irgendwo abgestaubt. So. Ja.
Ja. Also. Einer unserer Hörer, Karel, ja. Hat mich die Woche besucht, und zwar wollte er uns etwas vorbeibringen, und er war eh auf dem Weg hier in der Gegend und dachte sich, dass er ja, weil wir genug erzählen in unserem Podcast über uns, dass er das praktisch, weil ich habe ja schon häufig erzählt, dass ich in Sulzbach wohne und habe da wohl noch andere Dinge verraten.
Man merkt das ja nicht, wenn man zwei zwei, drei Drinks drin hat, erzählt mir plötzlich Geschichten, die man vielleicht gar nicht.
Ja, und Karel ist ja wirklich ein ganz treuer Hörer. Der war ja schon mit uns in der Sneak, so zu Zeiten, wo ich nicht mal sicher bin, ob da überhaupt schon wir eine Folge, ja doch, muss ja, sonst wäre
er nicht bekannt, aber.
So absolute Anfangszeiten, ja.
Als, also als wir noch so zweistellig waren, so ungefähr.
Genau, so, so in der Art. Also es ist wirklich so ein Hörer der ersten Stunde, so ungefähr. Und das heißt, er hat schon tatsächlich einiges an Privatzeug von uns gehört, wahrscheinlich. Und er hat jetzt gemeint, ja, also wahrscheinlich ist ja, Sulzbach ist ja so ein Kaff, wenn er da einfach mal durchfährt, dann wird er schon erkennen, wo ich wohne.
So mache ich es ja immer, wenn ich zu dir fahre. So, ach, ich finde das schon irgendwie, ich muss da, da und dann, ah, dann muss ich hier, nee, doch nicht. Ach, warte mal, nee, hier war dieses andere. Wieso machst du nicht das Navi an? Ah, ich finde das gleich. Ja, ja, hier, da hoch. Dann.
Ja, er hatte dummerweise einen Hinweis, den er irgendwo her hatte, nämlich, dass ich an einem Kreisel wohnen würde. Ich weiß nicht, wo er das her hat. Es kam wohl irgendwann mal raus und das ist nicht der Fall. Wenn er das nicht in seinem Dings, hätte er mich vielleicht gefunden. Er ist tatsächlich sogar ganz in der Nähe vorbeigefahren, also wirklich nur eine Querstraße weiter. Aber er hat mich nicht gefunden und hat mich dann angeschrieben. Und ich habe ihm dann noch einen, weil er wollte irgendwie einen Tag später, war er wieder in der Gegend. Und ich habe ihm dann noch einen Tipp gegeben, der sogar einen Hamilton-Bezug hatte. Und damit hat er es dann gefunden und dann hat er mich besucht.
Okay, und cool. Das heißt, du hast nicht gesagt, wo, sondern
nee,
wenn du das weißt, genau, und das und dann viel Spaß.
Ich habe noch einen Tipp gegeben, genau, der mit unserer da gerade aktuellen Folge zu tun hatte. Den ich praktisch in der Folge auch in einem Nebensatz hätte sagen können. So als,
jetzt wird es aber als, konstruiert.
Genau, als Trivia hätte ich das durchaus einbauen können, wäre problemlos gegangen. So, mache ich jetzt aber nicht, weil dann weiß wirklich jeder, wo ich wohne. Und dann hat er mir ein paar Weihnachtsgeschenke überreicht.
Oh, cool.
Ja,
danke.
Da werden wir an anderer Stelle drüber sprechen, wenn wir das dann konsumieren. Und dann sind wir ein bisschen durch den Garten flaniert mit Abstand und Maske. Also wir waren wirklich vorbildlich. Und ich habe ihm eben so ein bisschen gezeigt, worüber wir so in den letzten Jahren gesprochen haben bei meinem Garten. So den momentanen Stand des Hühnerhauses und was halt sonst noch so. Das Problem ist, er kam relativ abends. Genau, er kam relativ abends und es hatte gerade stark geregnet, also es war dunkel und hat geregnet, also es war nicht das beste Wetter, aber es ging gerade, also es hat gerade nicht getratscht wenigstens, ja, war sehr nett, dann haben wir einen kleinen Spaziergang durch den Garten gemacht und dann ist er weitergefahren.
Okay, das heißt, aber einen Blick in die Bar konnte er auch noch werfen, oder?
Ja, von draußen, genau, von außen hat er mal in die Bar geschaut und ja.
Oh ja, cool. Ich bin sehr gespannt. Da müssen wir uns jetzt demnächst mal treffen.
Genau, ich habe ihm schon angeboten, wenn Corona vorbei ist, dann darf er gerne kommen und die Bar auch innen und flüssig genießen.
Ja.
So, Hörertreffen bei mir.
Die nachgeholte 600 oder?
666.
Ja. Ist auch nicht mehr lange.
Wo sind wir jetzt?
652.
Ja, ist wirklich nicht mehr lange, ne?
Ja.
Ja.
So hast du Besuch bekommen.
Ja, sehr nett.
Das ist echt cool.
Es ist schon auch ein bisschen gruselig, muss man schon sagen. Es hat ein bisschen was Stalker-mäßiges. Aber.
Aber du bist ja der bei uns fürs Stalken zuständig ist. Du hast da auch mal einen Hörer etwas erschreckt.
Ja, Fernando, das war sehr lustig. Ja, ich finde, ja, in unserer Post-Privacy-Zeit und vor allem wir sind ja in gewisser Weise öffentliche Personen in unserem kleinen Rahmen, finde ich das okay, also habe ich kein Problem mit.
Vor allem, wenn es dann noch so ein netter Besuch wird.
Ja, eben.
Ja, sehr schön.
Ja.
Jetzt haben wir abschließend noch unser neues Lieblingsthema. Was schauen wir nächste Woche? Diese Woche ist der Bob dran. Bob, was schauen wir?
Bob? Bob ist wohl aus der Leitung gefallen.
Ach so, der war schon vor der Sendung hier.
Also, Aber er
ist auch lustig, wenn der jetzt was gesagt hat. Ganze Sendung schweigen. Und dann ganz am Schluss so, ja.
Er hat uns was zugeflüstert.
Ja.
Und zwar Knives Out.
Knives Out, genau.
Auf Netflix, glaube ich, gell?
Ja. Weiß ich nicht.
Ja. Ich glaube, irgendwas mit Agenten und so, oder? Aber so genau weiß ich nicht. Komödie? Ich weiß es nicht.
Oh, wir werden es sehen. Ich weiß auch nicht, aber wir werden es genau, werden es dann sehen und nächste Woche in Gänze besprechen.
Übrigens, nächste Woche werden wir auch eine Serie besprechen, mit wo der Hauptdarsteller, der Protagonist, eine der schillerndsten Figuren aus unserem Hamilton-Film ist. Ist das nicht mal ein Teaser?
Was? Nochmal langsam.
Also, eine der schillerndsten Figuren.
Also der
aus
König?
Aus dem Hamilton-Film. Nee, der Jefferson.
Okay, ja.
Der ist der Protagonist in einer Serie, die wir nächste Woche besprechen werden, wenn der Bob wieder da ist.
Okay.
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 Also?
Ja, Knives Out läuft übrigens am Sonntag im Autokino in Grafenbruch.
Hm. Autokino ist ja was gehen müsste, gell?
Ja. Um 19.
Im Autokino.
Ich war schon mal in Autokino in USA.
Ah, okay, das hatte ich.
Cool. Beim Schüleraustausch irgendwie hatte mein Austauschpartner nämlich schon ein Auto, einen Führerschein. Und dann sind wir ins Autokino gefahren und haben, ich weiß gar nicht mehr, was wir geguckt haben, aber ich fand es irgendwie schon beeindruckend. Aber ja, schön gemütlicher Kinosessel und mit einer abgestimmten Soundanlage.
Ist schon was anderes.
Ist halt schon nochmal was anderes als, ja, also du kriegst halt keinen 5.1 Sound in dein Auto rein. Also weder über, weiß ich nicht, manchmal hängen sie dir irgendwelche Musikboxen oder so Boxen in dein Auto oder sie du stellst halt dein Autoradio auf eine bestimmte Frequenz und empfängst dann, aber ja, das ist ja mittlerweile halt Radio.
Ziemlich gutes.
Bitte?
Ja. Ja, gut. Ach so, ist ja kein Digitalradio dann. Ja, nee.
Ja, das ist halt Stereo. Okay.
Ja.
Und, naja. Ja, aber wenn's im Moment eine Möglichkeit ist, Filme zu schauen, warum nicht?
Ja, klar. Ja.
Ja. Google schlägt mir hier vor, Vorstellungen vormittags im Autokino. Was ist denn das?
Ah, super Idee. Grandios.
Steht natürlich auch nichts da, aber ja.
Ja, super.
Okay, also nächste Woche Folge 653 dann zum Thema Knives Out.
Genau, und schaut La Révolution.
Oh ja. Da werden wir nächste oder übernächste Woche auch auf jeden Fall drüber sprechen.
Je nachdem, wie schnell du es schaffst. Bis dahin werde ich wahrscheinlich noch 3 andere Serien durchgebinged haben oder 4. Mal gucken.
Oh Gott. Und Hamilton noch 3-mal geguckt haben.
Genau. Also in diesem Sinne, lasst euch nicht von Vampiren erwischen, denn Halloween steht vor der Tür.
Oh ja.
Und bedenkt, ihr müsst sie hereinbitten. Wenn ihr sie nicht hereinbittet, dann können sie nicht hereinkommen. Also ihr seid ziemlich sicher. Außer es sind vielleicht Zombies. Dann vielleicht die Tür besser zumachen.
Aber da kommen die doch auch durch, oder? Ich kenne mich mit den Zombie-Regeln kenne ich mich nicht so gut aus.
Nee, das ist nicht so. Da muss man. Ja gut, letzte Woche in dem Zombie-Film, der hat im Endeffekt einfach die Tür zugemacht, gell? Und dann blieben die Zombies draußen. Habe ich dieser koreanische Zombie-Film.
Ach so, ja.
Naja, aber was dieses Jahr an, ich glaube, dieses Jahr wird nicht viel los sein an Halloween. Ich glaube auch nicht, dass Trick or Treat groß hier Thema sein wird. Wir werden es sehen.
Ja, wir werden jedenfalls nichts machen. Macht ihr, verkleidest du dich? Läufst du als Gespenst durchs Haus?
So wie jeden Tag. nee.
Ja, gut.
Nein. Wir haben aber einen Kürbis geschnitzt und eine Kerze reingesteckt. Das immerhin.
Das finde ich dann immer so schade. Den können wir ja auch essen. Das ist viel zu lecker eigentlich.
Nee, da gibt es doch essbare und unessbare.
Ach so.
Das ist ein unessbarer. Das ist nur so ein Zierkürbis.
Ach so, der dafür gezüchtet wird, dass er quasi
genau. Ja.
Mit Kerze im Bauch rumstehen kann.
So ist es.
an sowas habe ich hier überhaupt gar keinen Spaß, wenn ich bei uns im Garten Sachen habe, die weder blühen noch Essen machen, dann verstehe ich das nicht.
Aber so einen schönen Dekoartikel, weil das ist ja, finde ich, auch wirklich ein schöner Dekoartikel. Also das
und ja,
Kürbis wächst ja echt von alleine.
Wenn wir jetzt so eine, bitte?
Ein Kürbis wächst ja echt von alleine. Also das habe ich tatsächlich überlegt, ob ich für nächstes Jahr so auf meinen Kompost einfach so ein paar Kürbiskerne werfe und dann gucke, ob so ein Kürbis wächst. Also ich weiß nicht von meinen Eltern, dass es sehr einfach ist bei Kürbis.
Ja, aber dann nimm doch lieber so einen essbaren Kürbis, da hast du wenigstens noch was von.
Aber so gern esse ich Kürbis nicht. Also ich esse in der Saison vielleicht mal einen Kürbis. Und so eine Kürbispflanze, die wirft ja mindestens 10 ab.
5 da, nehme ich. Wir essen
da echt kaufe viel ich lieber, Kürbis. Kaufe ich lieber den einen Kürbis, den ich esse, im Supermarkt und höhle 10 Kürbisse aus und stelle Kerzen rein. Das sieht doch cool aus dann.
Okay. Ja. Vorgestern habe ich wieder eine Erdbeere geerntet.
Jetzt noch?
Ja.
Wahnsinn.
Und es sind noch zwei, die rot werden. Die sind unten schon rot. Ich diskutiere jetzt immer nur mit meiner Tochter, ob sie die jetzt schon abreißen darf oder noch nicht. Und ich versuche sie immer noch ein bisschen zu retten.
Nee, bei mir sind Tomaten noch sehr, sehr dran. Und Feigen.
Oh, Feigen. Ich habe bei meinen Eltern jetzt so viel Feigen noch geerntet.
Ja. Ich habe auch wahnsinnig viel Feigen geerntet dieses Jahr. Und Kartoffeln sind auch noch nicht alle geerntet. Also kommen auch noch ein paar raus.
Das ist cool. Naja.
Tja, Bob, dann plauder uns mal raus.
Das ist echt schwierig. Gell? Jetzt hängen wir hier und komm nicht aus der Sendung raus. Mir fährt schon wieder aus dem Blaulicht vorbei. Ich hoffe, es ist nicht zu laut hier drin. Dann verabschieden wir uns einfach und hoffen auf Kommentare und freuen uns auf die nächste Woche, wo wir dann Knives Out besprechen für euch.
Genau.
Bis dahin.
Macht's gut.
Tschüss.